Ich hatte letztens mitten in der Nacht jemand angerufen, lag ich schon im Bett, da ging das Telefon, er sagte, unsere Stellung ist entdeckt worden, wir liegen hier so unter Feuer. Kannst du meine Frau anrufen und ihr sagen, dass ich sie liebe?
Herzlich willkommen zu Charakterköppe. Mein Name ist Alexander Westvater und ich treffe mich in diesem Podcast mit Menschen, die einen besonderen Charakter haben oder irgendwelche Dinge tun, die außergewöhnlich sind. Ich möchte deren Motive verstehen, ich möchte wissen, was sie fühlen, warum sie etwas tun. Und unser heutiger Gast ist Manuel Weber. Man findet ihn bei Instagram unter dem Namen Bulletproof Preacher. Manuel ist Familienvater und selbstständig und hat mit Beginn des Krieges angefangen, Hilfstransporte in die Ukraine zu fahren. Und es sollte eigentlich nur ein Transport werden. Jetzt ist er bereits über 20 Mal in der Ukraine gewesen und hat schon viel Leid selbst gesehen. Dabei geht er bis an die Frontlinie und spricht dort sowohl mit Zivilisten als auch mit Soldaten. Ich habe mit Manuel über seine Sicht auf den Krieg gesprochen. Wie sieht er die Situation? Warum fährt er dahin? Wie sieht seine Frau das, was er tut? Und was hat das mit ihm selbst gemacht? Was hat das mit ihm persönlich gemacht? Mich hat interessiert, wie er die Dinge verarbeitet, die er dort sieht. Mich hat interessiert, ob Menschen, die jeden Tag mit dem Tod konfrontiert sind, wirklich was von Gott hören wollen oder ihn einfach nur davonjagen. Mich hat interessiert, warum Menschen ihre Dörfer nicht verlassen, obwohl sie wissen, dass bald Bomben auf sie fallen werden. Ja, es waren für mich spannende Eindrücke in einen Krieg, den ich nur vom Sessel aus beobachte und leider viel zu schnell vergesse, dass hier jeden Tag Mütter ihre Söhne, Frauen ihre Männer und Kinder ihre Väter verlieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Bulletproof Preacher Manuel Weber. Manuel, wie geht's dir?
Gut.
Geht's dir gut?
Ja.
Du warst gerade unterwegs.
Mhm.
Du warst gerade beruflich unterwegs, ne? Genau. Also du warst von... Ich habe nämlich gedacht, du wärst im Vollzeitdienst. Du wärst im Vollzeitdienst quasi irgendwo an der Front. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber sag mal, was bewegt dich gerade?
Oh. Also natürlich Ukraine-Krieg. Also abseits von dem, was einen privat so bewegt, bekomme ich natürlich sehr, sehr viel mit, mehr als man in den Medien hört. Ich komme gerade von Eisenach, da war ich beruflich und auf dem Hinweg habe ich eine Dreiviertelstunde mit einem deutschen Soldaten telefoniert, der sagte mal, darf ich mich mal bei dir melden, ich muss einfach mal ein paar Dinge loswerden. Und der erzählt dir dann Sachen, die du in Nachrichten halt nicht hörst. Ne? Und das ist schon, man verfolgt das Ganze und man verfolgt quasi den Krieg, aber nicht so aus der Ferne, sondern da sind halt Freunde von dir, Leute, die du kennst, die betroffen sind. Und von daher ist das schon was einen schon beschäftigt. Ja.
Was du hast gerade gesagt, ein deutscher Soldat. Mhm. Warum ein deutscher Soldat?
Der hat sich freiwillig gemeldet. Der hat das gesehen, was da in der Ukraine passiert, hat gesagt, ich muss irgendwie helfen und hat sich dann da eingeschrieben in der Armee.
Und ist von hier aus einfach in die Ukraine?
Ist
und
in die Ukraine gesagt, gegangen, ja. Genau.
Und was erzählt er so?
Ja, einfach von der Situation vor Ort. Ne? Er ist Drohnenpilot, das heißt, er sieht wirklich alles aus ganz, ganz nächster Nähe. Von Kriegsverbrechen, von Dingen, die er tun muss. Korruption natürlich gibt es im Großen, wie wir jetzt in den Nachrichten natürlich gehört haben, ne? Bis auf Ministerebene vielleicht. Es gibt Korruption im Kleinen, Sachen, die ihn einfach beschäftigen und über die er auch nicht sprechen kann. Ne? Das sind keine Sachen, wo man mit seinen Eltern oder mit Freunden drüber redet. Da redet man mit Menschen drüber, die es ein bisschen nachvollziehen können. Ne? Und natürlich die Kameraden unter sich reden auch über vieles nicht. Und die sind dann mal sehr dankbar, wenn es jemanden wie mich gibt, der die Situation vor Ort kennt, der da war, der genau weiß, wie es läuft, der aber nochmal einen anderen Blick hat, weil ich eben nicht Soldat bin, weil ich einen anderen Blick drauf habe. Und da bin ich immer dankbarer Zuhörer für viele. Und dadurch erfährt man natürlich sehr viel, was in der Ukraine passiert, aber auch sehr viel individuelles Leid, ne? Was die Leute bewegt, wie es ihnen geht. Und das ist was auch so ein bisschen meinen Alltag bestimmt. Also das ist schwer dann abzuschalten, weil sich immer mal wieder jemand meldet. Mich hat letztens mitten in der Nacht jemand angerufen, lag ich schon im Bett, da ging das Telefon, er sagte, unsere Stellung ist entdeckt worden, wir liegen hier so unter Feuer. Kannst du meine Frau anrufen und ihr sagen, dass ich sie liebe? Das sind so Sachen, die begleiten dich im Alltag, ne? Und das bewegt einen dann natürlich schon sehr.
Weißt du, ob er es geschafft hat?
Ich habe gestern Kontakt zu ihm gehabt, ja.
Ja. krass. Die Leute, die dich jetzt angerufen haben, sind das Leute, die du da kennengelernt hast oder kanntest du die vorher schon?
Nee, vorher kannte ich gar keinen. Also ich kannte weder deutsche Soldaten noch Ukrainer. Ich habe es alles über den Krieg jetzt kennengelernt. Ich hatte vorher gar keinen Bezug irgendwie zu Militär, auch nicht zur Ukraine. Das erste Mal Fuß in die Ukraine gesetzt habe ich in Kriegszeiten. Anfang März 22, also 2-3 Wochen nach Kriegsbeginn, war ich das erste Mal in der Ukraine.
Genau. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Was hast du gemacht vorher?
Ja. Also. Selbstständig, Vertrieb von Bauelementen, das heißt so Terrassendächer, Carports, Wintergärten. Und ich war immer ehrenamtlich sehr aktiv, habe vieles gemacht.
In welchem Bereich?
Ach, ich war in Griechenland in Flüchtlingslagern, habe hier in Deutschland mich um Flüchtlinge gekümmert, war oft in Kasachstan. Habe immer in verschiedensten Bereichen mich engagiert. Und als dann der Krieg ausbrach, war irgendwie klar, ich muss was tun. Und wir sind dann als Gemeinde losgefahren, haben 4 Busse vollgepackt mit Spenden. Und jemand hatte einen Kontakt, wie das so ist, sind wir dann in die Ukraine gefahren und haben da Sachen hingebracht, Spenden. Und ja, so fing alles an. Also geplant war das, wir fahren einmal dahin, bringen Spenden in die Ukraine. Und als ich dann vor Ort das Leid gesehen habe, wie viele tausend Menschen an der Grenze stehen, ihr Land verlassen müssen, Väter gesehen, die sich von ihren Kindern oder von Frauen verabschieden. Und in dem Moment, als ich das erste Mal in die Ukraine gefahren bin, das gesehen habe, habe ich ganz spontan entschieden, solange der Krieg weitergeht, helfe ich weiter. Weil das ist was, was ich jetzt nicht abhaken konnte und sage, so, ich war jetzt mal hier, habe Spenden gebracht, ich habe halt gesehen, wie groß das Leid ist und habe gesagt, da kannst du ja jetzt nicht nach Hause fahren und so tun, als wäre nichts. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, okay, ich helfe weiter. Jetzt sind wir im 4. Kriegsjahr. Ich war mittlerweile 21 Mal in der Ukraine und bin dann irgendwann auch an der Front gelandet, genau.
Du bist aber, du bist an deinem Ring nachzuurteilen, bist du verheiratet?
Mhm, genau, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder.
4 Kinder, wie alt sind deine Kinder?
Zwischen 5 und 14.
Okay, also noch auch, ich sag mal so, deine Frau hat gut zu tun, vermutlich, ja. Mit 4 Kindern.
Ja.
wie fand sie die Idee, dass, als du das erste Mal gesagt hast, ich fahre in die Ukraine?
Das erste Mal fand sie es gut. Ja. Das erste Mal fand sie noch gut, das zweite Mal auch noch.
Und, die anderen 19 Mal.
Ja, sie hat sich von Mal zu Mal dran gewöhnt, aber ihr wäre sicherlich lieber, ich hätte irgendwo ein Ehrenamt, was in Holland wäre oder so, irgendwo, wo nicht Raketen und Artillerie einschlägt und ich nicht jedes Mal eine ganze Woche weg bin. Es ist einfach total weit, ne? Die Wege bis zur Front, das sind 3000 Kilometer. Wenn ich dahin fahre, bin ich für eine Woche weg und das heißt für sie natürlich auch sehr viel, ja, sie muss sehr viel auffangen, ne? Und ohne unter ihre Stützung wäre es überhaupt nicht möglich. Sie lässt mich gehen, auf jeden Fall, und unterstützt mich da auch, aber es ist nicht so, dass sie sagt, oh, das ist auch ihr Dienst, ne? Oder sie sieht das total für sich, also sie hält mir da den Rücken frei und lässt mich fahren und sieht ja auch, was ich vor Ort mache und weiß, dass das irgendwo eine wichtige Arbeit ist. Aber mit Begeisterung lässt sie mich sicherlich nicht fahren.
Ja, ist natürlich auch, fährt ja auch die Angst wahrscheinlich mit.
Mhm. Ja. Also ich erzähle relativ wenig, weder wenn ich vor Ort bin, noch wenn ich zu Hause bin. Vieles will sie gar nicht hören. Mhm. Aber sie kriegt natürlich einiges mit. Ne? Sie kriegt dann natürlich auch mit, wenn ich nachts, wenn das Telefon geht und ich aufstehe und
So, jetzt bist du das erste Mal dahin gefahren, du hast ja das erste Hilfsgüter hingebracht. Wo fährt man denn da überhaupt hin, wenn man Hilfsgüter irgendwo hinbringt?
Also zu der Zeit waren noch sehr viele unterwegs und die meisten haben es dann irgendwo in Polen an der Grenze abgeladen. Da waren also Berge von Pampers und Kleidung und was weiß ich was alles. Die ganzen Menschen standen aber auf der anderen Seite der Grenze in der Ukraine und brauchten da auch dringend Unterstützung. Und wir hatten dann Kontakt zu einer Kirche in der Nähe von, also Volodymyr ist der etwas größere Ort, das ist so 2 Stunden nördlich von Lviv. Und da ist ein Grenzübergang, wo sehr viele Menschen ankamen, die so aus Richtung Kiew, Butscha, Irpin kamen. Die standen da alle an der Grenze. Und diese Kirche hatte da so ein Zeltdorf aufgebaut und die kümmerte sich dann um Leute, die da ankamen. Viele sind geflüchtet mit fast gar nichts. Eine schnelle Tasche gepackt, das heißt, den Leuten fehlte warme Kleidung. Viele waren krank, waren ein paar Tage schon unterwegs. Es war richtig kalt, minus 10 Grad und die hatten dann da so eine Suppenküche, warmes Essen für die Leute, kümmerten sich um die Kinder, betreuten die Mütter und die, ja, irgendwie über, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie da die Wege waren, aber jemand aus dieser Kirche kannte jemanden bei uns und so haben wir dann irgendwie den Kontakt gehabt, sind da hingefahren, haben die Sachen da hingebracht und ja, was eigentlich eine einmalige Aktion werden sollte, bin ich dann wirklich Monat für Monat in den ersten Kriegsmonaten jeden Monat mit einem Konvoi darüber gefahren. Anfangs mit 4 Bussen, nachher mit 8, 9 oder 10 Bussen. Und weil da so viele Menschen gerade in den Anfangsmonaten an der Grenze standen, haben wir gesagt, ja, wir können ja nicht mit leeren Bussen zurückfahren. Und haben dann die Leute gefragt, wollt ihr mitfahren, sollen wir euch irgendwo mit hinnehmen? Haben die zum Teil auch mit bis zu uns genommen, da Wohnungen organisiert. Manche sind heute noch da. Einer von eine Familie, die hatte ich in den ersten, ich glaube, zweite oder dritte Fahrt, also im Frühjahr 22 noch mitgebracht. Der Sohn ist heute in der Parallelklasse von meinem Sohn. Genau. Ja, und so fing das alles an. Also gar nicht geplant oder dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt da irgendwie was draus machen oder ich hätte nie gedacht, dass meine Arbeit dann mal draus entsteht. Wir sind einfach spontan losgefahren, haben gesagt, wir helfen jetzt. Dadurch, dass wir den Kontakt hatten, sind wir dann halt auch wirklich auch in die Ukraine gefahren. Sonst hätten wir auch gar nicht gewusst, wie hilft man jetzt, was macht man da. Ne? Aber wir hatten dann einen konkreten Ansprechpartner, einen konkreten Ort und auch wussten, was können wir mitbringen für Sachen. Und ja.
Hattest du das Gefühl, dass deine Hilfe was bewirkt? Also wenn man gerade diese Berge, von denen hatte ich auch gehört, dass da irgendwie Berge von Zeug ist und alle, also man hat dann irgendwann auch schon gesagt, ihr hört mal auf, hier das Zeug da als hinzufahren, das stapelt sich da nur. Und jetzt fährst du dahin, hast du das Gefühl, dass das was bewirkt?
Ja, weil wir ganz gezielt Sachen mitgebracht haben, die gebraucht werden. Also du hast an der Grenze gesehen, da lagen Skateboards oder Inliner oder Christbaumständer oder irgendwie so ein Zeug, wo Leute ihren Keller ausmisten und dann noch mit einem guten Gewissen in die Ukraine fahren und sagen, jetzt bin ich's los, muss ich nicht zum Schrott fahren. Und da lag eine Menge Zeug rum, was nicht gebraucht wurde. Aber wir haben halt immer Listen, wir wissen, was wird gebraucht. Mittlerweile waren wir so oft da, wir wissen es ganz genau. Wir wissen auch, wo wird was gebraucht. Also nicht auf der polnischen Seite, wo keiner mehr ist, sondern wir haben dann Kontakt zu Stabilisierungspunkten oder zu Krankenhäusern, Kinderheimen und können die Sachen dann super verteilen und wissen genau, was wird wo gebraucht. Und die Hilfe wird nach wie vor gebraucht. Also es ist ja nach wie vor immer noch so, dass Ortschaften evakuiert werden, dass Menschen immer noch auf der Flucht sind, im Land auch viel. Es gibt viele Krankenhäuser, wo die Versorgungslage schlimm ist. Also von daher, die Hilfe wird immer noch gebraucht und die Hilfe kommt auch an. Also man muss aber natürlich wissen, was wird gebraucht, wo wird es gebraucht. Einfach loszufahren, das ist natürlich schwierig, aber dadurch, dass wir die Kontakte haben, denke ich, kommt unsere Hilfe sehr, sehr, sehr gut an.
Und das heißt, am Anfang hast du im Grunde nur das Zeug hingebracht, ausgeladen und wieder zurück.
Und wieder gefahren.
Und wann, was ist dann passiert? Warum hat sich das geändert?
Also ich habe angefangen, wenn du Leute im Auto hast, die dir erzählen, wie das war, dass sie morgens aus dem Fenster gucken und da fuhr ein Panzer über die Straße und dann ihr Haus verlassen haben. Wenn du mit Müttern redest, die sagen, ich musste mich entscheiden, bleibe ich bei meinen alten Eltern, die pflegebedürftig sind, oder bringe ich meine Tochter in Sicherheit? Jetzt sitze ich hier mit meiner Tochter. Weiß nicht, ob ich meine Eltern nochmal wieder sehe. Also du hörst die ganze Zeit solche Geschichten. Ne? Ich hatte eine Familie im Auto, die saß ein paar Wochen im Rakiv in einem Bunker, bis da rauskam. Und wir haben die dann mitgenommen. Und das bewegt einen, das nimmt einen mit. Ne? Und dann lernst du auch das Land kennen, einfach durch die Leute in deinem Bus. Ne? Du hast eine Vorstellung davon, wie ist Krieg? Und wie ist das für die Leute? Und also habe ich immer mehr mich damit beschäftigt, ne? Weil das jetzt nicht mehr ein anonymer Ort war. Du hörst Rakiv und hast gar keine Ahnung, wo liegt der? Hast vielleicht mal irgendwie während der Fußball-EM irgendwie mal so einen Namen gehört, ne? Wie Donetsk oder sowas. Weißt, da gibt es einen Fußballverein, aber sonst weißt du gar nichts. Und auf einmal erinnerst du dich, ach, ich hatte ja die Familie im Auto, die kam aus diesem Ort. Und dann liest du nach, dann beschäftigst du dich. Und dann habe ich irgendwann einen Artikel gelesen, dass so viele Krankenwagen zerstört werden in der Ukraine. Und dann habe ich unseren Kontakt in der Ukraine angesprochen, also diese Kirche, wo wir die Spenden hinbrachten. Und habe gesagt, hör mal, ich habe gelesen, es werden so viele Krankenwagen gebraucht. Können wir vielleicht mal einen Krankenwagen mitbringen? Habe ich so einfach irgendwie spontan gedacht. Vielleicht.
Hattest du schon eine Idee, wo du den Krankenwagen herkriegst?
Den habe ich dann bei eBay gesucht und genau. Ja, und sie sagte, ja, wird gebraucht, aber wir haben davon keine Ahnung, aber ich kenne da jemanden, den vermittle ich dir mal. Das war ein Pastor, der fährt mit seinem Team an die Front, bringt Krankenwagen und Verbandsmaterial an zu Sanitätern. Und dem seinen Kontakt hatte ich dann, habe dann viel mit dem geschrieben und habe dem bei der nächsten Fahrt in die Ukraine mehrere Autos mitgebracht. Und dann kam der Kontakt zu ihm zustande. Und dadurch habe ich nochmal einen anderen Einblick gekriegt, weil jetzt vorher hatte ich so vor allem so die Flüchtlinge im Blick, ne, und die Lage der Menschen, die ihr Land verlassen müssen. Und jetzt hatte ich auf einmal so den Blick von einem Pastor, der vorher irgendwo im Westen der Ukraine in seiner Kirche saß und Gottesdienst oder was auch immer vorbereitet hat. Und jetzt fährt er auf einmal an die Front und sieht da so viel Leid, ne, und so viel schlimme Dinge. Und davon hat er mir viel erzählt. Und dann hatte ich auf dem Herzen, einfach mal mitzufahren. Einfach zu sagen, ich unterstütze euch, ihr seid da nicht alleine. Und wenn ich das nächste Mal ein Auto bringe, würde ich gerne mal mitfahren.
Mit an die Front.
Mit an die Front, genau. Mhm. Ja, und so kam das, dass ich dann, das war im Juni 23, bin ich das erste Mal dann an die Front gefahren. Genau, mit einem Krankenwagen.
Hattest du Angst?
Nee, tatsächlich nicht.
Und aber nimm mich mal mit, also du hast das ja schon gesagt, das, was man hier sieht, ist nicht das, was man da erlebt, so, ne? Und also hier geht es die ganze Zeit nur das, was ich mitkriege. Und ich finde, das ist so eine Gefahr. Ich höre, ja, Selenskyj ist blöd oder Selenskyj ist gut oder der Putin ist blöd oder Putin ist gut. Also man redet viel darüber, man redet über Korruption, man redet über Ausnutzen oder nicht Ausnutzen und so. Und ich hab das Gefühl, dass der Krieg oder das, was da tatsächlich passiert, irgendwie, das schwächt das so ab. Das ist so, ja, ist halt, ne? Mal gucken, wann es zu Ende ist. So fühlt sich so ein bisschen an. Aber nehme ich mal mit dahin.
Also auf der einen Seite, das, was du sagst, das geht, glaube ich, vielen so. Dass man sagt, ne, wie kann man denn da jetzt Geld hingeben? Da ist ja so viel Korruption und so weiter. Und man versteht vielleicht vieles nicht, was da vor sich geht. Aber selbst wenn es so ist, selbst wenn viel Geld irgendwo in dunklen Kanälen verpufft und selbst wenn irgendwie vieles korrupt ist, leiden ja trotzdem Menschen. Und natürlich könnte man sagen, ja, wäre ja viel besser, statt der Korruption, wenn die das Geld, ne, statt in die eigene Tasche ihrer Bevölkerung zukommen lassen. Aber das ist ja kein Grund zu sagen, ich helfe der Bevölkerung jetzt nicht. Mhm. Also zum einen, was da oben in Ebenen passiert, mit denen, die ich eh nicht beeinflussen kann, dann helfe ich aber denen, wo ich Einfluss drauf haben kann. Und das sind halt die kleinen Leute, die gerade unterm Krieg leiden. Und was da weit über mir passiert, ja, das ist nicht mehr meine Verantwortung. Das kann ich nicht beeinflussen, darüber kann ich mich ärgern. Und, aber es ändert ja nichts, dass trotzdem Leute leiden. Und ich für mich, mir ist wichtig, dass ich Menschen helfe als Spiegelbild meines Charakters und nicht als Spiegelbild ihres Charakters. Das ist, so für mich ist Nächstenliebe eine Lebenseinstellung oder eine Grundhaltung und nicht die Belohnung für das Verhalten von wem anders. Der muss sich meine Hilfe nicht verdienen, sondern ich helfe, weil es von mir aus, weil es mir wichtig ist, weil es mich ausmacht. Deswegen fahre ich dahin, auch wenn ich vielleicht kein Dankeschön höre oder wenn es gefährlich ist oder wenn ich die Sprache nicht kenne, die Leute nicht kenne, die Kultur nicht kenne. Das spielt für mich keine Rolle. Ich war in Griechenland in Flüchtlingslagern, habe Muslimen geholfen. Da hatte ich auch keinen Bezug zu. Ich habe keinen Bezug zu Afghanistan oder Irak oder Syrien. Aber da waren Menschen in Not und ich habe denen geholfen, weil mir das wichtig ist. Und ich glaube, das ist halt wichtig, so zu unterscheiden. Ja, klar passieren da viele Dinge, die falsch sind. Klar gibt es da Korruption, klar ist es nicht unser Krieg, wenn man so sagen will, aber da sind Menschen, die Hilfe brauchen, also fahr ich hin und helfe.
Und diese Menschen, die Hilfe brauchen, also wenn du jetzt an die Front fährst, erzähl mal von dem, wie du dann das erste Mal da an die Front gefahren bist. Was bedeutet das, an die Front zu fahren? Das, keine Ahnung, wir kennen das nur aus Filmen.
Also das heißt nicht, ich bin jetzt nicht im Schützengraben, ne? Und bin da jetzt mit Soldaten irgendwie in den Kampf da involviert. Aber du fährst halt sehr nah ran. Und es gibt ja so wirklich die Kontaktlinie, da wo wirklich auch Kämpfe stattfinden, auch wenn es immer weniger wird durch die Drohnen. Und dahinter hast du so quasi diese Grauzone, das umkämpfte Land. Und da gibt es Städte, die 1-2 Kilometer vor der Kontaktlinie quasi liegen oder in dieser umkämpften Zone, die offiziell evakuiert sind, die Dörfer oder Städte, aber da leben Menschen. Da gibt es immer Menschen, die sich nicht evakuieren lassen, die bleiben. Und das erste Mal an der Front war ich zum Beispiel in Avdiivka. Der Name war damals viel in Medien. Eine Stadt, die ziemlich eingekesselt war. Da gab es noch eine Straße, wo man rein und raus konnte. Da lebten mal 20.000 Leute in der Stadt. Die war offiziell evakuiert, aber da waren immer noch 2.000 Leute in der Stadt. Und das war auch das Nächste, wo ich an der Front war. Also da sind wir dann 500 Meter an der russischen Stellung vorbeigefahren. Damals ging das noch, heute wäre es gar nicht mehr möglich.
Warum nicht?
Drohnen. Einfach, die wissen so früh, dass du kommst. Und sagen wir, heute ist es 15 Kilometer hinter der Front gefährlicher als damals 500 Meter davor.
Ist das so ein Drohnenkrieg geworden? Also das, ja, ist das eine neue, ganz neue Art von Krieg, oder?
Ja, ja. Und die Drohne unterscheidet nicht zwischen Militärfahrzeug oder zivilem Fahrzeug oder wie wir, ne, als Helfer, als Volunteers. Die unterscheidet nicht zwischen Krankenwagen oder Panzer. Die sieht nur Ziele. Und das ist für uns halt, also zwischen uns und Militärfahrzeug besteht überhaupt gar kein Unterschied. Ne? Gerade wir als Volunteers sind da ein gerne gesehenes Ziel. Und heute wäre sowas gar nicht mehr möglich. Also es wird immer schwieriger, immer gefährlicher. Aber damals konnten wir halt in so eine Stadt noch rein und haben dann da Lebensmittel reingebracht, um die Menschen zu versorgen. Ne? Weil wenn du so nah an der Front bist, da kann kein LKW hinfahren. Es gibt keine Stromversorgung, kein Wasser, kein Gas, keine Heizungen mehr. Es gibt keine Ärzte, keine Apotheken, keine Geschäfte, keine Müllabfuhr. Es gibt nichts mehr in diesen Städten, nichts.
Warum gehen die nicht weg?
Unterschiedliche Gründe. Ich habe viele Leute gefragt. Manche Gründe kann man vielleicht irgendwo nachvollziehen, manche gar nicht. Manche Leute sind alt, die sagen, ich habe noch nie woanders gelebt, ich bin in dieser Stadt aufgewachsen und ich will auch hier sterben. Ich weiß nicht wohin, wo soll ich hingehen? Dann gibt es manche, die sagen, ich habe kurz vorm Krieg habe ich mir einen neuen Teppich oder einen neuen Fernseher gekauft, wenn ich jetzt gehe, wird doch geplündert. Es gibt Leute, die sagen, das sind dann vielleicht irgendwo auch dann Russen, oder russischstämmige Menschen, vielleicht haben die einen ukrainischen Pass, aber ne, fühlen sich als Russen, ja, die sagen, ne, ich warte auf unsere Befreier. Und dann, wenn du dann die Stadt siehst, wenn sie befreit wird und nachher ist nur noch Schutt und Asche, weißt du, da hat es keiner mehr rausgeschafft. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Motive, die wenigsten sind irgendwie nachvollziehbar. Aber auch da, natürlich führen wir da auch Diskussionen und sagen, ist es das wert, unser Leben riskieren für Leute, die vielleicht irgendwie an der Waffel haben, könnte man sagen. Mhm. Ne? Weil die müssen da ja nicht sein. Aber trotzdem sind sie da. Und das ist wirklich, dass man manchmal auch so mit sich ringt und sagt, fahren wir jetzt da rein oder nicht? Weil ne, eigentlich haben sie es ja verdient, das müssen sie halt hungern, wenn sie da bleiben wollen. Aber auf der anderen Seite, ja, wir haben die Möglichkeit zu helfen und warum sollen wir die Leute verhungern lassen? Das ist dann schon mal so ein Abwägen, wo man sagt, fahren wir jetzt rein oder nicht? Aber jeder hat halt seine eigenen Gründe, die muss man nicht verstehen, die muss man nicht gut finden. Aber trotzdem haben wir gesagt, wollen wir helfen.
Und was machst du konkret, wenn du da hinkommst? Also du hast dein Lebensmittel mit?
Genau, wir haben Lebensmittel dabei. Je nach Jahreszeit, zum Beispiel, wenn würden wir jetzt hinfahren, dann hätten wir Schlafsäcke oder Decken oder Ähnliches dabei. Dann haben wir meistens, also für die Zivilisten klar Lebensmittel. Für die Soldaten und Sanitäter haben wir dann Verbandsmaterial dabei. Auch Schlafsäcke, vielleicht schon mal Powerbanks. Also, wir unterscheiden noch nicht zwischen Zivilist und Soldat. Wer Hilfe braucht, kriegt Hilfe. Wir sind ja keine Waffenlieferanten. Also wir fahren ja jetzt nicht mit Granaten rein, um irgendwie da Soldaten mit Waffen zu versorgen. Aber humanitäre Hilfe, finde ich, hat jeder verdient, ob er eine Uniform anhat oder nicht. Und also haben wir da auch schon mal Lebensmittel für Soldaten, warme Socken.
Gibt es Menschen, die das blöd finden, dass ihr Leuten, die also an der Front helft?
Ja, klar.
Ja, warum? Mit was für einer Begründung?
Auch da unterschiedlich. Manche denken halt oder halten sich für Pazifisten und sagen ja, dann darf man auch nicht das Militär unterstützen. Mhm. Und wenn du das Militär unterstützt, dann verlängerst du den Krieg. Wobei ich nicht sehe, ob ein Soldat, ob der jetzt kalte oder warme Füße hat. Was das jetzt für den Kriegsausgang bedeutet, ist mir nicht so ganz klar. Ich glaube, der Ukrainer würde noch nicht die Waffen ablegen, nur weil sie keine warmen Socken haben. Also kann ich dem mit gutem Gewissen warme Socken geben. Und das andere ist aber, glaube ich, gibt es zwei Gründe, die schwerwiegender sind. Das eine ist, dass wir natürlich auch in Deutschland viele Russlanddeutsche haben oder einfach Leute, die Verwandte in Russland haben, die aus der Sowjetunion kommen, aus der ehemaligen. Und da einfach auch zu Recht irgendwie auch einen Konflikt in sich tragen, ne? Und sagen, ja, ich finde den Krieg nicht richtig, Und das tut mir auch leid, was in der Ukraine passiert. Und da auch vielleicht sogar auch humanitär unterstützen. Aber wenn die sagen, aber wenn du das Militär unterstützt, und das kann man natürlich so auslegen, ne? Wenn ich da Schlafsäcke oder Verbandsmaterial oder Krankenwagen hinbringe, kann man natürlich sagen, ich unterstütze das Militär. Die sagen aber auf der anderen Seite, sterben da auch Verwandte von mir auf der russischen Seite. Da gibt es Menschen, die damit irgendwie so einen Konflikt in sich haben. Und der letzte Punkt ist, ich fahr da ja nicht hin, weil ich jetzt irgendwie so ein also meine Motive sind ja ganz klar ein christliches Menschenbild. Ne? Ich fahre da hin, ich bin Christ. Und so Thema Nächstenliebe ist einfach was ich da auch irgendwie aus der Bibel erkenne und was mir total wichtig ist. Und da gibt es auch Menschen, auch viele Christen, die sagen, ja, aber so, ich finde ja gut, dass du hilfst, aber so mit Militär und so weiter, das finden wir schwierig und ne, da habe ich ein Problem mit. Auch das kann ich nachvollziehen. Ne? Das sind einfach Punkte. Es gibt verschiedene Punkte, warum Menschen sagen, ja, tun wir uns ein bisschen schwer mit Militär. Vielleicht auch einfach auch aus Angst, ne? weil das was ist, so, das hat uns lange nicht beschäftigt in Deutschland und das war sowas irgendwie, ne, ein paar Generationen vor uns und Krieg ist eh so ein Thema, wo wir nicht gerne drüber sprechen, weil wir ja meistens die waren, die damit angefangen haben. Und es tun sich einfach viele schwer damit und da habe ich aber auch Verständnis für und damit kann ich auch leben. Ja, aber es gibt auch Wege zu helfen. Es gibt ja auch viele, viele Flüchtlinge hier in Deutschland, die man unterstützen kann, wo es nichts mit Krieg oder Militär zu tun hat.
Und hattest du mit dir auch dieses Ringen oder war das für dich nie ein Problem?
Nee, war nie ein Problem. Nee. Also ich nehme da gerne so die Geschichte vom barmherzigen Samariter als Beispiel. Weil die ist zum einen sehr bekannt, die kennt jeder, selbst wenn man jetzt nicht wahnsinnig bibelfest ist oder nur an hohen Feiertagen in die Kirche geht, kennt man ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da liegt jemand, der ist überfallen worden und der ist verwundet und der liegt da jetzt, ne, und dann gehen ein paar Leute dann vorbei und am Ende kommt dann der barmherzige Samariter, sieht den, hilft demjenigen, obwohl die auch nicht aus einem Stamm waren, sondern die waren sogar von verfeindeten Stämmen, ne, aber kümmert sich um den, legt den auf seinen Esel, bringt ihn in eine Herberge und kümmert sich halt darum, dass der versorgt wird. Und aus dieser Geschichte kann ich ganz viel rausnehmen. Ich sehe da jemanden, der leidet, der ja im wahrsten Sinne des Wortes auch überfallen wird. Das ist jetzt, die Ukraine wird als ganzes Land irgendwo überfallen. Da sind viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und da kann ich wie so ein guter Samariter oder barmherziger Samariter hingehen und den Menschen helfen. Und dann gucke ich auch nicht, was hast denn du im Pass stehen? Ne? Bist du Ukrainer oder bist du Russe oder bist du, ne, oder bist du Soldat oder Zivilist? Ich sehe jemanden, der Hilfe braucht, also helfe ich. Ne? Wie der barmherzige Samariter es gemacht hat. Und die Leute, die dann sagen, ja, aber ne, du hilfst der Ukraine, du bist ja da politisch und ne, was ist denn mit in Russland und so weiter und so. Der barmherzige Samariter, der hat aber auch nur den gesehen, der am Boden lag. Der hat auch nicht gefragt, ja, was ist mit den Räubern? Brauchen die vielleicht auch Hilfe? Kann ich denen auch helfen? In dem Moment ist die volle Konzentration auf dem Opfer und nicht auf dem Täter. Ob der da liegt, jetzt Ukrainer oder Russe oder Filipino oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Ich würde auch helfen, wenn das ein Russe wäre. Aber in dem Moment, jetzt gerade ist ein Krieg, der eine ist das Opfer, der andere ist das Täter und ich helfe dem Opfer. Wäre die Situation jetzt eine andere und wir würden nicht über Krieg reden, sondern über ein Erdbeben oder irgendwie was anderes, ne, was in Russland passiert ist, dann würde ich mich auch in ein Auto setzen mit Bussen und Spenden nach Russland fahren. Aber in dem Moment jetzt, klar, politisch bin ich da natürlich irgendwo positioniert, weil ne, ich natürlich stehe ich da auf Seiten der Ukraine und helfe da. Wäre die Situation eine andere, würde ich aber auch Russland helfen. Also ne, nicht in diesem Krieg, aber also für mich ist die Unterscheidung dann nicht schwer und auch nicht zu sagen, ich helfe jetzt dem Militär, weil in dem Moment habe ich da kein Problem mit, weil durch meine Taten auch nicht irgendwie, ja, da leidet niemand drunter. Ne?
Hattest du deine politische Meinung, spielte das eine Rolle, warum du in die Ukraine gefahren bist? Nee. Hätte es die Möglichkeit gegeben, nach Russland zu fahren, da zu helfen?
Nee, dann wäre ich jetzt tot. Nee, also die Möglichkeit habe ich gar nicht und nachdem ich das erste Mal in der Ukraine da geholfen, also die Frage stellt sich ja gar nicht. Ne? Aber ich war vorher auch in Kasachstan, ne? Ich war dreimal in Kasachstan und da habe ich jetzt nicht ethnischen Kasachen geholfen, sondern hauptsächlich ethnischen Russen. Auch ehemaliger Sowjetstaat, sehr viele Russen. Da waren wir in vielen Rehabilitationszentren, haben da ganz viel gemacht und getan. Das waren alles Russen. Und ich habe viele Freunde, die aus Russland kommen oder ne, ehemalig Russland oder jetzt, selbst jetzt noch in Kasachstan oder in Russland. vor dem Krieg habe ich mich sogar mehr zu Russland hingezogen gefühlt als zur Ukraine, weil ich viel mehr Russen kenne. Ich kenne keinen Ukrainer, ne, vorher, oder kannte vorher keinen. Aber in dem Moment habe ich gesehen, okay, da überfällt ein Land das andere. Wäre jetzt Deutschland der Aggressor und würde irgendwie ein anderes Land überfallen, dann würde ich diesem Land auch helfen. Und dann, ne, würde ich wahrscheinlich Deutschland den Rücken kehren, weil ich einfach dazwischen, in dem Moment zwischen richtig und falsch, gut und schlecht, gerecht und ungerecht unterscheide und nicht nach Nationalität.
Wie geht es den Soldaten? Also da leben ja auch viele Russen oder irgendwie sich Russland zugehörig fühlende oder sowas. Ja. Ist da die, ist das für die da klar, die Haltung?
Also ich glaube, ganz viele Leute tragen da so einen ganz großen Konflikt in sich. Also wenn ich zum Beispiel die Menschen nehme, die die in diesen Frontstädten dann zum Beispiel sagen, ja, wir warten auf unsere Befreier. Und also das muss man sich mal vorstellen, also das ist so verrückt. Wir waren mit einer ukrainischen Einheit in der Stadt und die Soldaten sind dann halt mit uns zusammengegangen. Zum einen wissen die, wo sind die Zivilisten, und das ist halt auch gefährlich, deswegen hatten wir da Militäreskorte. Und die Soldaten gingen mit uns zusammen, um Lebensmittel für die Leute zu verteilen. Und die haben auch nicht gefragt, bist du Ukrainer, was steht in deinem Pass, bist du Russe, bist du Ukrainer, bist du vielleicht Belarusse oder bist du irgendwie was anderes. Da waren Menschen, die brauchten Hilfe, und wir haben dann zusammen mit den ukrainischen Soldaten Lebensmittel hingebracht. Und da hab ich gesehen, wie Menschen die ukrainischen Soldaten anspucken und sagen, du scheiß Ukrainer, von dir will ich nichts. Und dann habe ich mit denen gesprochen und gesagt, was soll das, ne? Der bringt dir doch Essen. Und so, ja, das sind alles Verräter, alles Schweine und bla bla bla. Dann ich sage, aber was glaubst du denn? Und in dieser Stadt, da ging die ganze Zeit Artillerie und Gleitbomben. Also es war echt krass. Und ich habe gesagt, aber was glaubst du denn, wer hier die ganze Zeit auf die Stadt schießt? Und er sagt, ja, die Ukrainer. Dann habe ich gesagt, macht doch gar keinen Sinn. Die sind doch hier in dieser Stadt, um euch zu helfen. Warum sollten die denn auf ihre eigenen Leute schießen? Ja, weil das alles Schweine sind und alle sind vor. Und ich habe gedacht, also zum einen siehst du da, wie Propaganda wirkt. Aber zum anderen, ich glaube, es ist total schwierig, wenn du in so einer Situation bist und du weißt, deine eigenen Leute, du bist denen völlig egal. Die schießen diese Stadt rein, obwohl die wissen, dass hier auch noch viele Russen in der Stadt sind. Ne? Und dir das einzugestehen, ist natürlich total schwierig. Dann sagst du halt lieber, okay, dann glaube ich jetzt der Propaganda, obwohl ich tief im Inneren weiß, völliger Schwachsinn. Aber das ist einfacher, so ein klares, ne, Schwarz-Weiß, ein klares Feindbild und ne, das sind die Bösen. Ist halt einfacher damit zu leben, als zu sagen, ja, meine eigenen Leute, denen bin ich völlig egal und die schmeißen den ganzen Tag Bomben auf mich. Mhm. Von daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Aber du fragst ja auch nach den Soldaten. Und da haben mir viele Soldaten erzählt, die sagten, weißt du, ich hatte nie ein Problem mit Russland. Ich habe nie Russland gehasst, aber wir wollten einfach Richtung Westen. Wir wollten ein anderes System. Wir wollten frei sein. Und wir hatten einfach den Zug Richtung Europa und EU und Westen. Aber ich habe so viele Freunde in Russland. Ich habe kein Problem mit Russland. Und ein Kommandant sagte mir, ich sagte, ich war mit so vielen Russen auch auf der Schule und das waren meine Freunde. Wir haben nie gefragt, wer ist Ukrainer, wer ist Russe. Ne? Wir waren einfach Freunde. Und als ich dann jetzt hier beim Militär, ne, der hatte dann, war kein ganz hoher Militär, aber hatte schon ein bisschen was zu sagen. Und er sagte, ich habe meine Freunde angeschrieben, habe gesagt, hör mal, ich weiß, dass einige von euch auch auf russischer Seite kämpfen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt hier nicht mehr raus oder irgendwie was ist, dann schreibt mich an und ich versuche euch rauszuholen. Und er sagte, die Antworten waren, du scheiß Verräter, du blöder Nazi, ne? Man kann dir nicht trauen und du willst uns nur verarschen. Und er sagte, ich habe geheult. Ich sagte, wir waren doch immer Freunde, ihr kennt mich doch. Aber von dem Moment, wo der Krieg ausbrach, war er nur noch Nazi und Verräter. Und er sagte, es ist so, er sagte, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und mir haben Leute erzählt, die sagten, es gibt ja viel einfach durch die Geschichte der Sowjetunion. Ne? Das ist ja sehr vieles einfach vermischt. Ne? Der Vater Ukrainer, die Mutter Russin oder umgekehrt. Und er sagt, es gibt Leute die, innerhalb der Familie, die reden nicht mehr mit mir. Einfach nur, weil ich Ukrainer bin. Jemand hat mir erzählt, der war auch Volunteer. Der hat geholfen, ist ein paar Mal nach Russland, in die Ukraine gefahren. Und sein Vater ist Russe. Und der hat ihn irgendwie ich weiß nicht, ob beim Militär oder Polizei oder irgendwas verraten, hat gesagt, hier, mein Sohn und Mann, der hilft in der Ukraine. Er sagt, ich kann jetzt nicht mal mehr nach Belarus meine Oma besuchen, weil mein Vater mich verraten hat, weil ich der Ukraine geholfen habe. Also das ist Familien, das spaltet nicht nur das Land, sondern das spaltet Familien, ne, das spaltet Kirchen. Der Krieg zieht weite Kreise, ne, übers Schlachtfeld hinaus.
Krass. Meinst du, das ist auch andersrum so? Also, dass das im Grunde in beide Richtungen in beide Richtungen so ist, dass die Russen, ich frage mich Folgendes, ich frage mich, wie kann das sein, dass man im Grunde genau das macht? Also was muss passieren, damit ich sage, boah, ich verrate jetzt meinen Bruder oder ich Freunde, mit denen ich mein Leben lang zusammengelebt habe, jetzt sage ich auf einmal, guck mal hier, der schreibt mir, der will mir helfen und ich sage, hier, du Drecksack, du willst mich nur verarschen. Was muss passieren, damit dass ich das mache?
Ich glaube, das eine ist jahrelange Propaganda. Ne? Du hörst halt immer nur das eine. Du kriegst halt ein ganz klares Feindbild präsentiert. Das spielt da, glaube ich, mit rein. Und das andere ist das, was ich eben schon sagte, mit diesen Menschen, die dann in diesen Städten sind und einfach sagen, ja, das sind die Russen, die auf uns, die Ukrainer, die auf uns schießen und nicht unsere eigenen Leute. Mhm. Man schafft sich da, glaube ich, so eine Wirklichkeit, mit der man einfach besser leben kann. Das haben wir auch in Deutschland gesehen. Ne? Und also ich würde auch nicht sagen, Russen sind per se schlechte Menschen. Aber das System in diesem Leben ist schlecht und das ermöglicht, dass sie viele schreckliche Dinge tun. Und wir Deutschen sind ja auch keine Barbaren oder Tyrannen oder schreckliche Menschen, aber guck dir an, was wir im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Mhm. Aber nicht, weil wir als Volk jetzt irgendwie schlecht sind, sondern weil das System einfach furchtbar war und dass aus Menschen irgendwie das Schlimmste rauskehrt. Und wenn du in so einem System lebst, dir dann selber einzugestehen, ja, mein Land ist irgendwie furchtbar korrupt, mein Land ist hat faschistische Züge, ne, imperialistisch. Wir fangen ganz viele Kriege an, sei es in Georgien oder in Moldawien oder in Syrien oder in ja, irgendwann, dann sagst du halt, okay, dann die anderen sind halt die Feinde, die sind die Bösen, ne, die haben es halt nicht anders verdient. Ich glaube, das ist einfacher damit umzugehen, als zu sagen, ich lebe in einem Unrechtsstaat, ich lebe in einer Diktatur, ne, und ich will aber auch nicht irgendwie jetzt ins Gefängnis gehen oder ne, hier irgendwie rebellieren, dann bin ich halt Teil dieses Systems und dann ist es einfacher, sich einfach zu sagen, ja, der andere ist der Böse, ne, und ich muss das jetzt tun, als zu sagen, ja, was ich gerade mache, ist aber echt irgendwie ungerecht. Und mhm. Also es ist, glaube ich, viel Psychologie und es ist schwierig, das so abzukanzeln und auch so zu verurteilen. Natürlich ist es klar, dass das falsch ist, ne, aber ich versuche immer noch so ein bisschen diesen Blick von oben drauf zu haben, ne? Und nicht so Teil dieses Ganzen zu werden und mich so hart positionieren zu müssen. Ich habe eben gesagt, politisch bin ich positioniert, ganz klar auf Seiten der Ukraine. Aber ich versuche mein Herz immer davor zu bewahren, zu sagen, so zwischen, so ganz hart zwischen Freund und Feind so zu unterscheiden. Weil irgendwann ist der Krieg auch vorbei, ne? Und ich bin froh, dass damals, als der Krieg in Deutschland vorbei war, die Welt Deutschland nicht total aufs Abstellgleis gestellt hat, sondern gesagt, okay, wie können wir die denn jetzt irgendwie wieder in die, ne, Gemeinschaft integrieren, damit sowas nicht wieder passiert. Und ich versuche mein Herz einfach davor zu bewahren, zu sagen, ja, Russland ist der Feind und alle Russen sind schlecht und so, weil ja, ich kenne ja auch viele Russen, wo ich sage, die sind total herzensliebe, gute Menschen. Und gerade wenn du da so involviert bist wie ich und so viel Leid siehst, ist es, glaube ich, echt wichtig, so auf sein Herz aufzupassen und immer noch versuchen, aus einer Ebene höher drauf zu schauen, ne? Und nicht so aus meiner Frontsicht, ne? Und da hinten ist der Feind und hier ist, also da gerät man ganz schnell rein, dass ich auch bei ganz vielen Ukrainern, die da wirklich sehr, sehr schwarz-weiß sind, ne, die auch in ihren Positionen völlig verhärtet sind, aber was ich auch total nachvollziehen kann. Weil wenn deine Verwandten sterben, wenn du ständig bombardiert wirst, ne, und deine Städte zu Schutt und Asche gelegt werden, kann ich das nachvollziehen. Aber ich bin ja jetzt in einer anderen Position. Ich komme ja von außen und deswegen versuche ich auch noch immer so ein bisschen mir so den Blick von außen auch zu bewahren.
Ich finde es so schwer, also ich finde es echt schwer. Wenn ich mir vorstelle, wir haben das, im Grunde ist das ein Vertrauensding, ne? Also man kriegt irgendwie irgendwo Videos gezeigt, entweder wir sehen irgendwas in den Medien. Dann heißt es, da, guck mal da, der Russe, der nimmt auf gar keinen Rücksicht, der knallt alles nur ab, total der Barbar und so, ne? So. Okay, dann hat das jemand gesagt und dann hat das einen bestimmten Vertrauenswert, sage ich jetzt mal. So, dann siehst du ein Video, genau das Gegenteil, hat genau das Gegenteil behauptet. Die Russen, guck mal da, die fliegen mit ihren Drohnen, dann zeigen die Videos, wo da irgendwie Zivilisten sind und dann hält die Drohne an und fliegt weg und so. Und dann siehst du, ja, guck mal da, die Russen, die achten darauf, ob das Zivilisten sind oder nicht. Und die Ukrainer, die knallen da voll rein, alles egal so. Und dann irgendwann stehst du da und denkst, okay, ich habe im Grunde gar keine Ahnung von nichts. Mhm. Ich war nie da. Ich weiß, ich habe mit keinem gesprochen, der wirklich vor Ort ist. Und dann nicht mal, wo soll ich jetzt meine Informationen hernehmen? Ich weiß nicht mal, was ich glauben soll. Mhm. Also davon abgesehen, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Das spielt keine Rolle, was ich glaube. Aber ich habe im Grunde keine Ahnung.
Ja.
Und ich weiß im Grunde auch nicht, was ich machen soll. Dann siehst du, wie gesagt, bei Twitter merkst du irgendwann, deine Timeline wird in eine Richtung gefüllt, weil du irgendwie in eine Richtung guckst und fängst auf einmal, merkst du, ah, okay, das macht auch was mit dir. Ja. Du fängst auf einmal, wenn es die Gegenseite was sagt, dann fängst du an, das zu hinterfragen. Und wenn die eine Seite was sagt, dann fängst du das, siehst du das als Bestätigung und denkst, und irgendwie am Ende, ja, und ich habe keine Ahnung, wer lügt. Jeder wirft dem anderen Propaganda vor. Wie geht es dir damit?
Na gut, ich sehe ja ganz viel auch vor Ort. Ne? Mhm. Und ich habe ja nochmal einen ganz anderen Einblick, als wenn ich mich jetzt einfach nur über die frei zugänglichen Medien irgendwie informieren müsste. Ne?
Stellen die Medien die Wahrheit dar?
Ja, aber mit einer gewissen Färbung. Ne? Mhm. Also ich meine, dass ein Krieg einfacher ist als so, es ist nicht immer so total hundertprozentig schwarz-weiß. Und das ist ja irgendwie klar. Ne? Und es ist auch nicht so, dass man zu 100% sagen kann, Ukraine ist nur gut, Russland ist nur böse. Selbst im Zweiten Weltkrieg, da war Deutschland war wirklich sehr, sehr böse. Also, aber es gab immer noch eine Menge Leute, die Juden versteckt haben, die gegen das System gearbeitet haben, die Widerstand geleistet haben. Ne? Also es ist nie ein, dass man sagen kann, ne, die einen sind nur gut, die anderen sind nur böse. Aber es ist schon klar, es ist ganz, ganz klar, wer ist der Aggressor und wer ist der Angegriffene. Ne? Mhm. Und wer muss sich verteidigen. Natürlich gibt es eine Ukraine-Korruption. Natürlich läuft da viel falsch. Natürlich werden da viele falsche Entscheidungen getroffen, auch von der Militärführung. Da ist viel Chaos und vieles, was nicht so ganz richtig läuft. Aber es ist ganz klar, der Krieg könnte morgen vorbei sein, wenn Russland sich zurückzieht. Hm. Und die Ukraine, die hat kein Interesse an dem Krieg. Also guck dir das Land an. Ne, wenn da gesagt wird, und auch wenn ich immer dann höre, ja, Kriegstreiber und so, die wollen ja, ne, Zelensky will keinen Frieden und so weiter. Was hat dieses Land denn von diesem Krieg? Gar nichts. Die verlieren so viele Leute. Ne, die haben keine Infrastruktur mehr. Die Wirtschaft liegt am Boden. Und ohne Hilfe von EU oder aus dem Westen wäre das Land längst hinüber. Ne? Also es, selbst wenn ich jetzt nicht die ganze Wahrheit kenne, die muss ich aber auch nicht kennen. Darum geht es gar nicht. Ich sehe klar, wer ist der Angreifer, wer könnte den Krieg beenden. Die Ukraine hat keine Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Wenn die sagen, wir hören jetzt auf zu kämpfen, dann hört der Krieg auf, aber nicht der Morden, das Morden, nicht das Verschleppen, nicht die Vergewaltigung, nicht die Folter. Also, dann,
warum hört das nicht auf dann?
Ja, guck dir an, was in den besetzten Gebieten los ist.
Ist das so?
Ja. Ja. Und es ist natürlich, also ich finde manchmal argumentieren wir, wenn ich so Talkshows sehe, ne, und dann wird diskutiert, dann finde ich manchmal, das ist dann aus so einer erhöhten moralischen Position, so von der Couch aus, lässt sich schwer urteilen. Da wird immer gesagt, ja, das Wichtigste ist ja, dass keine Menschen mehr sterben. Aber wenn du, ich würde das unterstreichen, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und sagst, so, du hast alles, du hast Demokratie, du hast Freiheit, du hast Frieden. Und dann kannst du sagen, ja, das Einzige, also ne, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich jetzt sterbe. Weil die Frage, ob wir keine Freiheit mehr haben, stellt sich für uns überhaupt nicht. Wenn du aber in einer Situation bist, wo es wirklich darum geht, welche Sprache muss ich sprechen? Werden meine Kinder eventuell entführt? Wird meine Frau eventuell vergewaltigt? Werde ich gefoltert oder umgebracht? Oder muss ich in einem System leben der Unterdrückung und wo es keine Meinungsfreiheit gibt, wo es keine Pressefreiheit gibt? Dann bekommt Freiheit einen ganz, ganz anderen Wert. Und dann finde ich, dann in so einer Situation muss jeder für sich selbst entscheiden, ist mir mein Leben das höchste Gut oder meine Freiheit? Und wenn dann jemand sagt, ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, dann finde ich, muss man das respektieren, weil für uns stellt sich diese Frage nicht. Mhm. Und wenn jemand dann hingeht und sagt, ich bin bereit zu sterben und zu kämpfen für meine Freiheit, dann kann man eben nicht sagen, ja, Friede ist das höchste Gut und ne, Leben und du musst jetzt die Waffen niederlegen, dann weht halt eine andere Flagge am Rathaus. Nee, es geht nicht darum, welche Landessprache gesprochen wird oder welche Flagge auf deinem Rathaus weht. Wenn das einzige Konsequenz wäre, dann würde ich sagen, soll die Ukraine Waffen niederlegen. Und dann haben, aber wenn es darum geht, dass du darum kämpfst, dass du deine Kinder behalten darfst, dass deine Frau nicht vergewaltigt wird, dass du nicht in einer Diktatur lebst, in Unterdrückung und ich finde, dann hast du auch das Recht dafür zu kämpfen, finde ich. Ne? Und dann aus so einer erhöhten moralischen Position zu sagen, ja, es geht ja, das Wichtigste ist das Leben, finde ich manchmal schwierig. Ne?
Wie kommen wir denn dahin, dass man so Leuten wie mir, die keinen Bezug dazu haben, dass man das runterholt auf die Ebene, da sind Menschen. Also, weil im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, ob der Ukrainer stirbt oder der Russe stirbt, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, es ist im Grunde egal. Die kämpfen gegeneinander und da sind irgendwelche Menschen, die oben drüber Befehle erteilen, dass sie es tun sollen oder denen gesagt haben, warum sie es tun sollen. Aber im Endeffekt sind da unten die Leute, die sterben, die erfrieren, die wie kommen wir wieder dahin, dass es nicht. Das ist nicht politisch, dass wir nicht so von unserem hohen Ross hier nur die Motive verurteilen, sondern sehen, was da dahinter steht.
Das ist eine gute Frage. Wenn man sieht, was alles passiert und was alles erzählt wird, ne, von beiden Seiten. Also ich finde immer, Taten sagen mehr als Worte. Und wenn du siehst, dass was hat die Ukraine schon alles getan, um Frieden zu ermöglichen? Ne? Immer wieder sich auch demütigen lassen im Weißen Haus und ganz viele Kompromisse eingegangen und immer wieder auch das Gespräch gesucht. Und wenn du siehst, was kommt von Russland, da kommt halt nichts. Dann kommen irgendwelche Vorschläge, wo völlig klar ist, die sind ja, das ist ja eine Kapitulation. Wo ist das Entgegenkommen? Wo ist der Wille zu zeigen, ja, wir wollen wirklich Frieden? Das zu sagen und dann irgendwelche verrückten Vorschläge zu machen. Aber wenn du die Rhetorik siehst, es ist immer aggressiv, ne? Auch gegenüber dem Westen. Ne? Es ist immer, für mich ist das irgendwie, das würde jemand anders vielleicht ganz anders sagen, aber wenn ich da auf die Situation schaue und mal nüchtern gucke, wie sind die Fakten, würde ich sagen, es ist doch ganz klar, dass Russland total aggressiv agiert und eben nicht den Frieden will. Und für mich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute immer sagen, ja, die EU ist ein Kriegstreiber oder Zelensky ist ein Kriegstreiber, weil wir einem Land helfen, sich zu verteidigen gegen den Angriff. Also ich habe da manchmal so dieses Beispiel im Kopf, ne, wenn eine Frau im Park überfallen wird und man geht hin und hilft der Frau, ne, und schreitet ein, da wird auch niemand kommen, ja, du, ne, wie kannst du nur diese Situation jetzt unnötig verlängern und ne, halt dich doch mal raus, dann hat die Frau es bald hinter sich und würde doch niemand ernsthaft auf die Idee kommen, sondern jeder würde doch sagen, ey, da musst du helfen. Ne? Und notfalls auch mit Gewalt. Ne? Und indem du dann für die Frau mit einstehst und hilfst und den Angreifer zurückdrängst. Ich glaube, jemand anders würde das vielleicht ganz anders wieder, ne, argumentieren als ich jetzt und sagen, ja, aber es ist doch ganz klar, man sieht doch, dass Russland Frieden will. Also das ist ja natürlich, Wirklichkeit ist ja immer sehr relativ, ne? Oder die Wahrheit. Für mich ist das eigentlich total klar. Ich sehe auf die Situation und sage, ja, der Krieg könnte morgen vorbei sein, wenn Russland die Waffen niederlegt, wenn die Ukraine die Waffen niederlegt.
Was passiert in diesem, also jetzt in so einem Gebiet, wenn das jetzt so eingenommen worden ist? Also wir haben ja jetzt schon einige Gebiete, die dann im Grunde von den Russen jetzt eingenommen sind. Was bedeutet das, dass es ein Gebiet ist eingenommen? Was heißt das überhaupt? Das heißt, die Ukrainer sind da verdrängt und die Russen haben ihre Fahne aufs Dach gemacht? Oder was bedeutet
ja,
das?
Ja, einfach gesagt, ja. Ne? Dann weht da die Flagge und du hast ja natürlich Verteidigungslinien, du hast Verteidigungsanlagen. Und da sitzen jetzt schon statt Ukrainern sitzen da jetzt Russen drin. Und dann halten jetzt dann eine Stadt oder eine Region oder ein Dorf oder wie auch immer.
Und wohnen da immer noch Menschen dann?
Zum Teil ja. Also sagen wir mal, in Dörfern wahrscheinlich eher als in Städten, weil die Städte meistens völlig zerbombt sind, weil niemand will Häuserkampf. Ne? Du willst nicht mit deiner Armee in eine Stadt reingehen, weil da gibt es dann Heckenschützen, da gibt es Fallen, da gibt es Hinterhalt. Deswegen versucht man vorher die Stadt zu räumen und dann schmeißt du da halt ein paar Tage lang Gleitbomben rein und dann Artillerie und machst die Stadt zu Schutt und Asche. Ne? Das hat man in vielen Orten gesehen. Ne? Marinka, das hast du in Avdiivka gesehen, in Bachmut, in Chasivja, jetzt in Pokrovsk, Konstantinivka, die Städte werden einfach platt gebombt. Und dann kann sich da keiner mehr drin verstecken und dann ist die Stadt automatisch quasi aufgegeben. Ne? Dann ist die Stadt eingenommen, aber die ist dann wie eine Mondlandschaft. Aber bei Dörfern ist es natürlich nochmal was anderes, aber also jetzt ist es ja auch anders als am Anfang des Krieges. Am Anfang des Krieges wurden ja relativ schnell ganze Städte eingenommen, ne? Wie zum Beispiel Mariupol, und wo dann sehr, sehr viele Menschen noch lebten. Ne? Und wenn du dann dir heute diese Städte anguckst oder auch Donetsk, die Versorgungslage ist katastrophal. Die Menschen haben wenige Stunden Strom nur am Tag. Wasserversorgung ist ganz, ganz schlimm. Und die Menschen reden einfach auch nicht alle. Ne? Also kannst du auch nicht sagen, dass eine Stadt mit 200.000 Menschen oder so jetzt 200.000 Menschen gefoltert werden. Oder, ne? Aber die Berichte aus diesen, es gibt auch nicht viele Berichte, weil du kannst ja in Russland auch nicht frei berichten und du kannst jetzt auch nicht als europäischer Reporter mal eben dann nach Mariupol gehen. Aber was man hört, ist alles andere als gut.
Und aber da könnt ihr nicht helfen?
Nein. Da ist also ich mit meinen ganzen Stempeln, mit ukrainischen Stempeln im Pass, also ich glaube nicht, dass ich, solange diese Regierung auch in Russland ist, wie sie jetzt ist, dass ich jemals einen Fuß nach Russland setzen könnte, ohne verhaftet zu werden. Also das ist, ich kann da sowieso nicht mehr helfen. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt auf russischer Seite, auch weil ich natürlich auch da Kirchen und Christen kenne. Und ich weiß, dass da auch Menschen in die besetzten Gebiete fahren und dort auch helfen. Ja.
Wie hat dich das persönlich verändert, die letzten 3 Jahre?
Ja, 3-4 Jahre jetzt, ja. Also es ist, glaube ich, auf der einen Seite nochmal, also ich habe ja schon viel gesehen, ne, in Flüchtlingslagern in Griechenland, ich wurde schon oft mit Leid konfrontiert und das macht einen schon immer ein bisschen dankbar und demütig. Und auf der anderen Seite versuche ich wirklich, es gibt einen Bibelvers, Römer 10, 13 oder Römer 13, 10, ich bringe das immer durcheinander, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das nehme ich für mich immer mit daraus, dass ich nicht, wenn ich sowas mache wie in einem Flüchtlingslager oder an der Front, dass ich nicht verhärtet nach Hause komme, nicht mit mehr Wut im Bauch, nicht mit mehr Hass, sondern mit mehr Liebe, mit mehr Verständnis, dass ich versuche auf mein eigenes Herz zu achten und wenn ich Leid sehe, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dass ich da nicht dran verbitter oder dadurch irgendwie darunter leide, sondern dass ich da für mich eine Verantwortung raus sehe. Einerseits sage, boah, wie dankbar bin ich dafür, dass meine Kinder anders aufwachsen können. Also ich nehme da immer sehr viel Demut mit und sehr viel Dankbarkeit und auf der anderen Seite auch immer eine Verantwortung gegenüber Menschen, denen es halt nicht so gut geht. Ne? Und das versuche ich mir immer zu bewahren, weil ich möchte eben nicht helfen und nachher da verbittert zu Hause sitzen. Es gibt ja so viele Filme. Ich habe letztens noch mal den Film gesehen, Machine Gun Preacher, der Kinderheim in Afrika aufbaut und die auch beschützt gegen irgendwelche Guerillatruppen oder was auch immer. Und der dann da mit einem Maschinengewehr die Angreifer da davonjagt und sein ganzes Herz dann nach Afrika steckt und dann nach Hause kommt und seiner Familie gegenüber total hart ist, weil er denkt, ja, ich muss ja immer da helfen, das ist viel wichtiger. Ne? Und seine Tochter dann irgendwie blöd anmacht, weil die mit ein Ballkleid kaufen will, um mit ihm dann irgendwie auf den Abschlussball zu gehen. Und da versuche ich immer, mein Herz vor zu bewahren und zu sagen, ja, meine Kinder können nichts dafür, dass ich in der Welt unterwegs bin und da Leid sehe. Ne? Also meine Kinder sollen da nicht drunter leiden, weil ich da ehrenamtlich irgendwie in der Welt unterwegs bin. Weil die haben ihre eigenen Sorgen und Probleme, aber da versuche ich, ja, wie ich gerade schon sagte, ne, immer mit ganz, ganz viel Demut und zu sagen, ich bin so dankbar, dass ich diese Situation habe, hier in einem Land zu leben, wo Frieden ist, wo Demokratie ist, wo es meinen Kindern gut geht, wo die eine gute Schulbildung kriegen, wo sie versorgt sind. Und ich kann mich da aber nicht zurücklehnen und sagen, okay, was woanders passiert, interessiert mich. Das kann ich einfach nicht. Da bin ich einfach irgendwie, denke ich, ich bin so froh, dass meinen Kindern gut geht. Und wenn es irgendwo Kindern nicht gut geht und ich habe die Möglichkeit zu helfen, dann möchte ich das auch machen. Und das nehme ich da immer wieder mit aus diesen Situationen. Und zum anderen, ich habe eben gesagt, ja, dass ich Christ bin und das auch aus dem christlichen Menschenbild heraus mache. Und da hat sich bei mir natürlich auch immer, da tut sich auch immer ganz viel, ne? Weil du sehr, sehr viel drüber nachdenkst, Wie sieht Gott den Menschen? Wie könnte Gott jetzt diese Situation sehen? Ne? Und da immer versuchen, ja, so meine menschliche Sichtweise vielleicht so ein bisschen hinten anzustellen, weil natürlich neigt man dazu, sich sehr schnell in Positionen zu verrennen. Ne? Und alles so aus menschlicher Sicht irgendwie zu sehen. Aber da versuche ich immer so ein bisschen diesen Blick von oben zu sehen, wie könnte Gott jetzt diese Situation beurteilen? Und das hilft mir total, weil ich weiß, dass Gott sicherlich ein Herz hat für Verfolgte, für Menschen, denen es schlecht geht. Aber das heißt nicht, dass Gott jetzt sich positionieren würde und sagen, ich hasse Russen. Sondern ich glaube, dass Gott jeden Russen genauso liebt wie jeden Ukrainer, wie jeden Deutschen, wie jeden Afghanen, wie jeden Iraker. Dass Gott den Menschen wirklich liebt. Aber natürlich sieht Gott Ungerechtigkeit und findet das überhaupt nicht gut. Und als Christ könnte ich jetzt sagen, ich bete jetzt dafür. Und ich bete tatsächlich, wenn ich abends meine Kinder ins Bett bringe, dann beten wir für Ukraine und so weiter. Aber ich finde, es ist schwierig, sich immer nur zurückzulehnen und Gott jetzt die Verantwortung zuzuschieben und sagen, ja, dann ich habe jetzt gebetet, also mach du. Sondern manchmal, ich sage manchmal so, dann muss man auch seine eigene Gebetserhörung sein. Und wenn sich keiner gebrauchen ließe von Gott, dann wäre es halt schwierig. Mhm. Und auf der einen Seite bete ich dafür, auf der anderen Seite fahre ich dahin und helfe aktiv mit, dass das Gebet in Erfüllung geht.
Fällt es dir schwer, dann den Russen nicht zu hassen, wenn du da bist?
Ja. Ja. Ja, ja, klar. Wenn du das siehst, und es sind wirklich Dinge, die kann ich nicht erzählen und die werde ich auch nicht erzählen, die habe ich noch nie erzählt. Gar keinem. Und die kannst du auch nicht erzählen, weil so viele grausame Dinge gesehen, ne? Und was Menschen
du selbst anrechnen gesehen
können. Ja, ja. Und das ist total schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen, wie Menschen sowas tun können. Das fällt mir echt schwer. Und selbst im Krieg ist es die Aufgabe, den anderen zu erschießen. Ja, wenn sich zwei Soldaten gegenseitig erschießen, dann das ist halt Teil des Berufs, das ist halt einfach so. Aber wenn du dann siehst, so was mit Zivilisten passiert, was mit Tieren passiert, was mit alten Leuten oder Kindern, das kannst du irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Und dann ist es wirklich schwierig, nicht zu handeln. Aber ich habe es mir fest vorgenommen und ich habe mir auch immer gesagt, sollte ich einen verwundeten russischen Soldaten finden, den würde ich genauso schnell und genauso eine Hingabe irgendwie zu einem Stabilisierungspunkt bringen wie einen verwundeten Ukrainer. Ne? Aber es fällt schon schwer, manchmal sein Herz also wirklich zu bewahren, weil du siehst da eine Menge Scheiß.
Wie verarbeitest du das? Also wenn du sagst, ich rede mit keinem darüber,
mit Gott natürlich, ich bete natürlich. Es fällt mir tatsächlich gar nicht so schwer. Also ich nehme da nicht so viel mit nach Hause, dass ich sage, ne, mir geht es da schlecht und ich habe irgendwie, ab und zu hat man mal einen Albtraum, klar. Aber es geht mir eigentlich, glaube ich, relativ gut damit. Ich hätte die Möglichkeit, auch irgendwo hinzugehen und professionelle Seelsorge oder irgendwas in Anspruch zu nehmen. Aber tatsächlich hatte ich nie das Gefühl, dass ich das brauche. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich da wirklich sehr, sehr resilient bin und dass ich ja sogar noch die Kraft habe, dann abends aufzustehen, wenn mich jemand anruft und dann jemand anderen noch zuzuhören. Und alleine das, was mir da hier vor zwei Tagen jemand da erzählt hat, das sind Sachen, da würden viele andere... Ich glaube, dass ich da einfach sehr resilient bin und ja, kann man jetzt, wie ich eben schon sagte, ne, dass ich da auch ja hinfahre, so ein bisschen auch aus meinem christlichen Menschenbild heraus. Und es gibt so einen Spruch, wo ich glaube, dass der auf mich eigentlich ganz gut zutrifft. Das heißt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und ich habe da wirklich, glaube ich, ja, so ein bisschen. Kann man jetzt so sagen, wie bei Blues Brothers, I'm on a mission from God. Aber ich glaube wirklich, dass ich da so ein bisschen auch so einen Dienst spüre. Und ich glaube, dass Gott mir das auch aufs Herz gelegt hat, da hinzugehen. Und dann glaube ich auch, dass Gott mich da entsprechend ausrüstet mit dem, was ich da brauche und mich da auch so ein bisschen vielleicht davor schützt und auch mein Herz da bewahrt. Und in dem Vertrauen auf Gott fahre ich auch dahin, weil ich glaube, würde ich nicht an Gott glauben und hätte ich nicht das Vertrauen, dass Gott da immer noch über mir und hinter mir steht, weiß ich nicht, ob ich an eine Kriegsfront fahren würde in einem Land, wo ich nicht mal die Sprache spreche.
Was ist deine konkrete Hilfe bei den Leuten? Also du hast gesagt, dass Leute dich anrufen. Ne? Also wenn die dich anrufen, dann musst du ja mit denen irgendwie gesprochen haben und denen irgendwie deine Karte zugesteckt haben. Oder irgendwie. Also was ist deine konkrete, was machst du da konkret?
Das eine, was ich eben schon sagte, ist wirklich humanitäre Hilfe für Zivilisten wie für Soldaten. Das heißt von Kleidung über Medikamente, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Krücken, Rollstühle, also alles Mögliche fahren wir dahin. Und ein Teil bleibt in der Westukraine und geht dann da in Flüchtlingsunterkünfte, Krankenhäuser, Kinderheime, Seniorenheime. Ein Teil fahren wir aber auch an die Front. Dann, ne? Wie gesagt, in die Frontstädte für Zivilisten, aber auch für Soldaten. Und gerade bei Soldaten, da konzentriert sich das Ganze natürlich mehr dann auf Verbandsmaterial, Hygieneartikel und wie ich schon am Anfang so mal sagte, mit den Krankenwagen. Also wir fahren jetzt, das ist selten, dass ich einen Krankenwagen hier hinbringe, wie wir uns einen Krankenwagen vorstellen. Ne? Also kein RTW oder KTW oder ähnliches, sondern das sind dann meistens Busse oder Pickups oder Geländewagen, die dann umgebaut werden. Die haben dann Allrad, ne? Und die sind geländegängiger. Also du kannst dann an der Front besser mitarbeiten als wie mit einem Krankenwagen. Ne? Und diese Fahrzeuge bringe ich in die Ukraine, die werden dann da aufbereitet, die kriegen Tarnlackierung oder einen Drohnenkäfig, so ein Jammer, also so ein Drohnenabwehrradar. Ne?
Was ist das?
Das stört das Funksignal der FPV-Drone. Ja, genau. Wobei es mittlerweile auch nicht mehr wirklich viel hilft, weil die Drohnen mittlerweile glasfasergesteuert sind. Ne? Aber die kommen dann vorne einen Kühlergrill aus Metall, die bekommen Gitter vors Fenster, ne? Einfach als Drohnenschutz. Zum Teil Nachtsichtkamera, dass die im Dunkeln fahren können, nicht so schnell geortet werden. Also da wird noch eine Menge reingesteckt in der Ukraine und dann bringen wir die Fahrzeuge an die Front und übergeben die da an Sanitäter.
Also das heißt, du, nur mal kurz zum Verständnis, du kaufst hier ein Fahrzeug und dann fährst du mit dem Fahrzeug in die Ukraine.
Ja.
Und da wird es umgebaut von...
Genau, weil es da viel, viel günstiger ist. Also mal als Beispiel, eine Lackierung von einem Auto kostet da ungefähr 150 Euro umgerechnet.
Okay, ja. Da wird aber wahrscheinlich auch nur so drüber gerotzt, sage ich jetzt
mal. Ja, das reicht aber auch.
Ja, dass es nur nicht gesehen wird.
Genau, richtig. Genau. Ja, okay. Dann geht da einer mit einer Olivenfarb, ja nicht Farbdose, da wird das schon richtig lackiert, ne? Aber alleine das Abkleben der Scheiben, das würde ja hier schon 500, 600 Euro kosten. Ne? Und da hinten ist es einfach viel günstiger, deswegen lassen wir die Autos drüben umbauen. Die wissen auch besser, was gebraucht wird als hier. Ne?
Ja, was wird da, also diese Fahrzeuge werden, das ist jetzt von außen, wird von innen auch was gemacht?
Natürlich. Also sagen wir mal, wenn du zum Beispiel einen Geländewagen hast, dann wird hinten die Sitze rausgebaut, dann kommt da ein Stretcher rein, also so eine Krankentrage, ne? Dann so eine Vorrichtung, wo die Krankentrage drauf installiert werden kann. Dann kommt da hinten ein Sitz rein für den Sanitäter. Zum Teil wird da Sauerstoff reingebaut oder für Taschen für Verbandsmaterial. Die Fenster werden ausgebaut, dafür kommen Metallplatten rein, das Ganze ein bisschen kugelsicherer zu machen. Das helle Licht wird rausgebaut, dafür kommt so ein rotes Licht rein. Also wird noch eine Menge auch in den Wagen umgebaut. Und genau. Also das ist so eine ganz konkrete Hilfe, die wir leisten. Und
dann fährst du damit, dann weiter, wenn das Fahrzeug fertig ist, fährst du damit selber weiter?
Genau, zusammen oder? Mit dem ukrainischen Team, ne, rund um diesen Pastor, von dem ich eben erzählt habe, fahren wir dann an die Front und bringen die Autos da an die Front. Ja. Und dieses Team hat über 200 Autos bis jetzt an die Front gefahren und davon waren 33 Autos von mir.
Und wie finanzierst du das?
Alles über Spenden.
Also das heißt, da sind Menschen, die von deiner Arbeit wissen und sagen, alles klar.
Genau, wir sprechen auch gezielt Unternehmen an, Firmen, Privatpersonen. Wir haben Vereine, die zum Beispiel beim Fußballspiel dann Waffelverkauf machen oder sowas. Wir haben Schulen, die uns unterstützen mit Spendenläufen oder mit Kuchenverkauf. Also ganz unterschiedlich. Kirchen, die sammeln und uns unterstützen, Privatpersonen. Genau.
Okay. So, das ist eine Aufgabe. Also du bringst da diese Fahrzeuge hin.
Genau.
Und was noch?
Ja, das sind so die zwei. Also ich habe drei Schwerpunkte. Das eine ist humanitäre Hilfe in Form von diesen Spenden, Kleidung, Verbandsmaterial, Hygieneartikel. Das zweite sind die Fahrzeuge. Und das dritte ist quasi Seelsorge und Gebet und Andachten. Weil wenn ich da in diesen Städten bin und Zivilisten begegne oder auch den Soldaten, dann halte ich kurze Andachten und spreche mit den Leuten, bete mit ihnen und höre denen einfach zu. Und daher kommen dann auch viele Kontakte zustande, ne, wo sich dann einfach Leute bei mir melden und sagen, hast du mal ein Ohr für mich oder kann ich mal mit dir reden? Also begleitet mich dann sogar bis dann hier nach Deutschland, wo dann Leute mit mir dann reden möchten. Aber das sind so die drei Schwerpunkte.
Aber also wollen die Leute das hören?
Ja, ja. Also ich erzähle es keinem, ohne vorher gefragt zu haben. Ich stelle mich da jetzt nicht auf eine Bananenkiste und sage, hier immer alle herhören, hier kommt der Deutsche, der hat was zu sagen. Sondern wenn wir da zusammen sind und zum Beispiel die Leute zu unserem Auto kommen, sich die Lebensmittel holen, dann sage ich immer, habt ihr ein paar Minuten Zeit, darf ich euch was erzählen? Und dann sage ich, wer ich bin, warum ich da bin. Und dann sagen die, habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagte nein. Weil die Leute einfach ja so mit dem Tod konfrontiert sind. Und sagen wir mal, sprechen wir jetzt zum Beispiel mal nur die Soldaten. Die sind jeden Tag, können die oder müssen die damit rechnen, dass sie sterben. Jeden Tag müssen die auch Leben nehmen. Du hast Verwandte, die vielleicht im Ausland sind oder Verwandte, vielleicht kämpft dein Bruder an einem anderen Frontabschnitt und du bist tagtäglich mit Tod konfrontiert. Und die Leute sind so auf der Suche nach irgendwie Hoffnung, so auf der Suche nach Frieden. Und die Umstände geben das eben nicht her. Die Umstände sind nicht so, dass du sagst, boah, bald könnte Frieden sein. Ganz im Gegenteil, die Umstände werden da wirklich immer schwieriger. Ne? Die Versorgungslage mit Infrastruktur, die Strom, einfach auch der Druck durch Russland wird jeden Tag größer und der Friede scheint immer weiter weg. Ne? Und Hoffnung ist so, und die Leute sind auf der Suche nach irgendwie wie Hoffnung und Trost und Frieden und die Umstände geben es nicht her, aber ich glaube, dass Gott über den Umständen steht. Und in der Bibel lesen wir ganz oft, dass Gott sagt, dass er auf der Seite derjenigen ist, die ohne Hoffnung sind, die verzweifelt sind. Und Jesus sagt ja auch, ich gebe euch eine Hoffnung oder einen Frieden, der über alles menschliche Verstehen hinausgeht. Und es ist schön und gut, Hoffnung zu haben, aber Hoffnung braucht ja einen Adressaten. Und Hoffnung ins Falsche ist völlig wertlos. Wenn ich jetzt hoffe auf Trump oder Putin, ja, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich enttäuscht werden. Wenn ich aber meine Hoffnung in Jesus setze, der mir Frieden geben kann, unabhängig der Umstände, wenn ich sagen kann, boah, ich kann mich hier geborgen fühlen und Hoffnung haben, egal wie die Situation ist, selbst im Krieg, dann ist das was, wo sich die Menschen nachsehen. Und die sind, also sehr, sehr, sehr große Dankbarkeit. Ich erlebe immer wieder, wie Menschen dann auf mich zukommen und in Tränen in den Augen mich umarmen, dankbar sind. Und ja.
Ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, ich bin der Soldat da, und mit dem Tod konfrontiert, habe vielleicht irgendwie Familie oder sowas, und da kommt jemand und erzählt mir von Gott oder so. Ich frage mich, wenn ich Gott nicht kennen würde, ob das nicht bei mir erst recht Groll oder Wut auslösen würde, so von wegen, guck dich mal um, wo ist hier Gott? Mhm. Begegnest du Menschen, die wütend sind?
Ich begegne sehr, sehr vielen Menschen, die wütend sind, klar. Aber ich glaube, gerade da, wo viel Leid ist, ist Gott dem Menschen am nächsten. Und natürlich liegt die Frage nahe, wo ist denn Gott? Und, aber dieses Leid ist ja nicht Gott gemacht, sondern Menschen gemacht. Und der Mensch hat nun mal einen freien Willen. Und der Mensch hat nun mal die Möglichkeit, sich zu entscheiden, Krieg zu führen und ein Land zu überfallen und Gräueltaten und Kriegsverbrechen zu begehen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wo ist denn da Gott? Aber in diesen Situationen fragen wir immer danach. Wenn es aber alles gut ist, dann fragst du nicht, oh, das ist aber jetzt, wie toll, dass Gott uns Friede und Freiheit und Gesundheit geschenkt hat. Wir klagen meistens dann an, wenn wir sagen, wenn wir krank sind, dann sagen wir, wo war denn jetzt Gott? Warum hilft er mir nicht? Wenn ich aber gesund bin, vergesse ich auch Gott oft. Aber ich glaube, dass Gott bei dir ist, ob du krank oder gesund bist. Und dass wir in einer Welt leben, die einfach nicht perfekt ist. Wo es Krankheit gibt, wo es Krieg gibt, wo es Tod gibt, wo es Leid gibt. Und natürlich kann man jetzt immer sagen, Gott ist daran schuld und an Gott den Schuldigen suchen. Man kann aber auch versuchen, in Gott den Tröster zu sehen. Wir sagen, trotz allem, obwohl ich krank bin, obwohl ich dieses Leid erfahre, obwohl ich flüchten muss, obwohl ich im Krieg bin, ist Gott da und für mich da. Und dann sich noch mehr wieder auf die Schultern zu laden. Ich glaube, das ist natürlich, ne, du bist wütend auf deine Regierung, du bist wütend auf Russland, du bist wütend, was weiß ich, auf Deserteure, du bist wütend auf die Leute, die in Lviv in einem Café sitzen, statt hier zu kämpfen. Du bist auf die ganze Welt wütend. Und wenn du dann die Chance hast, jemanden zu haben, wo du, natürlich, klar, kannst du dann auch sagen, jetzt bin ich auch noch auf Gott wütend. Aber das ist vielleicht das Letzte, was noch bleibt. Und viele sagen dann eben, okay, wenn das der letzte Strohhalm ist, dann probiere ich es halt. Und natürlich hat jeder das Recht zu sagen, jetzt bin ich auch noch auf Gott wütend. Das ist, ne, das ist so, das kann man machen. Aber die meisten Menschen, die ich treffe, sagen, okay, vielleicht ist das der letzte Strohhalm, der noch bleibt.
Gibt es positive Geschichten in dieser, also wenn du jetzt zum Beispiel da bei den Soldaten bist oder so, mit denen redest, gibt es da etwas Positives?
Ja. Also ich finde es schon immer positiv. Also klar erlebe ich da auch positive Geschichten. Ne? Wenn ich habe mit ein paar Soldaten, das war in Liman, in einer frontnahen Stadt, ziemlich zerstört die Stadt. Und ich stand da mit Soldaten und habe da eine Andacht gehalten über Gebet. Und habe danach auch für die Leute gebetet. Und dann kam jemand zu mir und sagte, boah, du fährst jetzt wieder nach Deutschland, aber wir bleiben hier mit veränderten Herzen zurück. Und dann habe ich gefragt, wieso, was ist? Dann sagt er, weißt du, ich habe heute zum ersten Mal verstanden, was Gebet eigentlich ist. Für mich war Gebet immer was auswendig Vorgesagtes, was, ne, Traditionelles, irgendwie Vater Unser, das betet man so runter. Aber ich habe heute verstanden, dass Gebet eine Unterhaltung mit Gott ist und dass Gott an meinem Gebet interessiert ist. Und das ist nämlich total, also für mich was total Positives war, ne? Wenn also die Vorstellung, dass dann abends ein Soldat da in seinem Feldbett liegt und sagt, so, jetzt sage ich mal nichts auswendig Gelerntes vor, sondern ich unterhalte mich das erste Mal vielleicht in meinem Leben mit Gott und erzähle ihm mal, was mich beschäftigt, ne? Das nehme ich als total positiv wahr, ne? Und auf der anderen Seite sind so Sachen, ich habe eben von diesem Drohnenpilot erzählt, mit dem ich gesprochen habe, und er sagte, ich sehe so viel Kriegsverbrechen, aber er sagte, mir ist wichtig, wenn sich mir einer ergibt und sich die Waffe wegwirft, dann würde ich den niemals, dann kann ich den nicht umbringen, dann verschone ich den. Und das ist, das mag sowas, da würdest du sagen, es ist ja selbstverständlich. Mhm. Aber es ist, wenn du so viel Leid erlebst und so viel auch Gräueltaten siehst und so viel Kriegsverbrechen auf anderer Seite siehst, bewegt mich das immer noch total, wenn dann ein Soldat sagt, na, und ich würde das nicht machen. Und ich verschone ihn. Wenn sich jemand ergibt, dann verschone ich den. Und da, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, ja, es war selbstverständlich, aber ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das sind für mich so positive Geschichten, wo ich sage, wow, da schafft es jemand selbst im Krieg, obwohl er Drohnenpilot ist, obwohl er täglich vielleicht 10 Menschen ins Jenseits schickt, schafft er es trotzdem noch, sein Herz zu bewahren und sagen, wenn sich der Elfte ergibt, dann verschone ich den. Und das ist für mich, auch wenn es jetzt hart anhört, aber das ist für mich was Positives. Ja.
Das mit diesen Drohnenpiloten, das verstehe ich nicht. Die sitzen ja irgendwo weiter weg, oder? Mhm. Also so, und jetzt fliegen die, jetzt kommt jemand aus Deutschland dahin, der hat vorher, ich weiß nicht, war der schon vorher im Krieg?
Ich glaube nicht, ne.
So, jetzt kommt er dahin und dann tötet man im Grunde jeden Tag Menschen. Mhm. Also, glaubst du, dieser Mensch kann nachher ein normales Leben weiterführen?
Mit der richtigen, sag mal, Betreuung oder mit dem richtigen Umfeld sicherlich.
Kannst du nachher ein normales Leben weiterführen?
Ja. Ich weiß ja auch, dieser Krieg wird ja nicht ewig gehen. Irgendwann ist der Krieg vorbei, dann mache ich das Nächste. Dann fahre ich vielleicht irgendwo anders hin und helfe da. Aber ich glaube, ja.
Krass. Ich stelle zum Schluss immer eine Frage. Macht dein Leben Sinn und wenn ja, welchen?
Ja. Ja, ich glaube, mein Leben macht Sinn. Und nicht, weil ich jetzt ein tolles Leben führe, sondern ich glaube, weil jedes Leben Sinn macht. Weil ich glaube, ne, was ich eben sagte, ich bin Christ und ich glaube, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und jeder Mensch von Gott gemacht ist, und dann glaube ich, dass jedes Leben Sinn macht. Ja, deswegen macht auch mein Leben Sinn. Und ich versuche zusätzlich meinem Leben noch Sinn zu geben, indem ich Dinge tue, wie in Griechenland, Kasachstan, Armenien oder in Ukraine. Ja. Um anderen Menschen zu zeigen, hey, dein Leben hat Sinn. Selbst wenn du Flüchtling im Krieg bist, selbst wenn du irgendwie ein armer Frontsoldat bist, dein Leben macht Sinn. Ja.
Danke dir.
Danke dir.